Stören tut nicht die Begrenztheit der Nachfrage überhaupt. An die stößt der Unternehmer gar nicht wirklich. Stören tut der Konkurrent, der seinerseits den Markt zu nutzen versucht und die Kundschaft auf sich ziehen will. So, und jetzt gibt es einen Ausweg. Das Unternehmen hat nur ein Mittel, lohnende Preise zu erzielen. Nämlich sein Kommando über den Produktionsprozess in dem eigenen Bereich. Sein Kommando über die eigene Produktionsstätte. Dort müssen die Verhältnisse verändert, reorganisiert werden, damit man selber zu Kosten produziert, die zu dem gängigen Marktpreis eine entsprechende Gewinnspanne enthalten. Also ist das Grundmotiv aller Rationalisierung, aller Veränderung im Betrieb die Senkung der Produktionskosten. Die Senkung der Produktionskosten kann man auf verschiedene Weise machen. Man kann die Leute schlechter bezahlen, davon war vorhin schon die Rede. Senkt die Produktionskosten. Hat aber irgendwo die Grenze dessen, dass die Leute sich vielleicht nicht alles gefallen lassen. Sie vergleichen sich auch mit dem, wie es in anderen Fabriken zugeht. Sie vergleichen sich mit dem, wie es in anderen Branchen zugeht. Und überhaupt lässt sich der Lohn einfach nicht ewig immer weiter runterdrücken.
Naja, Merkel weist immer darauf hin, wie toll es doch geschafft hat, mit Schröders Rezepten den Niedriglohnsektor in Deutschland so auszuweiten, dass das eine enorme Produktivitätssparung gibt.
Ja.
Und damit hat sie leider recht.
Ja.
Das ging.
Es geht, genau. Es ging jetzt, das geht, aber es hat Grenzen. Ich sage das ja auch bloß, um zu sagen, im Verhältnis dazu ist die technische Steigerung der Produktivkraft der Arbeit eine Sache, die kann man immer weiter treiben. Nur die Abgrenzung wollte ich sagen. Jetzt haben wir was Eigenartiges, was auch schön Verrücktes. Der Kapitalismus, keine Gesellschaft vor dem Kapitalismus hat es je so betrieben, immer mehr Arbeit einzusparen. Die Arbeit immer produktiver zu machen und also immer weniger Arbeit pro Produkt nötig zu machen. Aber der Kapitalismus tut es zu keinem Zeitpunkt, um dem Arbeiter Arbeit und Mühe zu ersparen, sondern er tut es, um der Firma Lohn zu ersparen. Nur dadurch, dass Arbeit wird überflüssig gemacht, damit Arbeitskosten überflüssig gemacht werden. Und die haben den Effekt, sie senken den Kostpreis und vergrößern damit die Spanne zwischen Marktpreis und betrieblichen Kosten, um die es ja alles geht.
Das macht Arbeit.
Genau, da wollte ich noch dazu kommen, muss man schauen, ob ich gleich dazu kommen
aber
wollte.
Also,
ja.
Anzahl.
Ja. Der Effekt ist nach beiden Seiten absurd. Nach der einen Seite, es wird Arbeit eingespart. Nach der einen Seite, Arbeit wird eingespart, das heißt, die Firma beschäftigt weniger Leute zur Herstellung derselben Sache. Sie spart sich Lohn. Und in dem Maß, in dem sie die Mittel des materiellen Reichtums, die Springquellen des materiellen Reichtums entwickelt, verarmt sie einen Teil der Arbeiterbevölkerung. Die andere Hälfte, die nämlich die noch weiter beschäftigt werden, sparen sich überhaupt keine Mühe und keine Stunde, dadurch, dass sie jetzt an superproduktiven Maschinen arbeiten, denn der ganze Effekt, wegen dem die Firma das macht, ist ja die Arbeitskosten zu senken und da wird die Intensität der Arbeit und die belastende Qualität der Arbeit, die wird um nichts reduziert für diejenigen, die in der Firma drin bleiben. Also da hast du drauf zugesteuert. also die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, die Entwicklung der Springquellen des materiellen Reichtums, wird nur dafür zum Anschlag gebracht, um den Arbeiter von seinem Produkt immer weiter zu trennen. Soll heißen, um dafür zu sorgen, dass der Arbeiter von dem, was er erzeugt, einen immer kleineren Teil nur als Lohn wegträgt. Jetzt kommt der größte Hammer. Die ganze Produktionsweise, die die materielle Produktivkraft der Arbeit endlos weiterentwickelt, um die Kosten der Firma zu senken, kann mit der Produktivkraft der Arbeit im Grunde gar nichts anfangen. Was meine ich? Ich meine es so, der Unternehmer senkt seinen eigenen Kostpreis. Er senkt die Kosten der Herstellung einer Ware in seinem Betrieb, indem er mit neuer Maschinerie billiger produzieren lässt. Das geht, damit steigt seine Gewinnspanne relativ zum Marktpreis. Dann kassiert er gut. Dann geht es seinem Gewinnstreben gut. Für seine Konkurrenten heißt das, die müssen sich auch die Maschinerie zulegen, die müssen auch den Stand der Produktivität erreichen, sonst sind sie über kurz oder lang aus dem Geschäft. Das tun die auch, die einen können sich das nicht leisten und fallen als Konkurrenten raus, verschwinden vom Markt als Anbieter, die anderen schaffen es und schaffen sich auch so produktive Anlagen an. Wenn das Produktivitätsniveau des ersten Unternehmens erstmal verallgemeinert ist in der Branche, wenn also die Senkung des Kostpreises, den der Erste bewirkt hat, mit dem er seine Konkurrenten unterbietet, damit er den ganzen Markt für sich hat, und dann kommt der Nächste und macht dasselbe Produktivitätsniveau und unterbietet auch die Konkurrenten, damit er möglichst große Anteile des Marktes auf sein Angebot zieht. Und wenn es am Schluss alle machen, dann ist der Marktpreis gesunken für die Ware. Und dann ist der ganze Nutzen der Produktivitätssteigerung wieder eingeebnet. Das muss man sich erstmal klar machen. Die wirkliche Leistung der Produktivität der Arbeit, nämlich zu bestimmen, wie wenig Arbeit noch nötig ist, um irgendetwas, was gebraucht wird, herzustellen. Die absolute Produktivität der Arbeit ist im Kapitalismus überhaupt nichts wert. Nützlich ist die überhaupt bloß als Differenz zur Branche. Wenn wir uns wieder an Merkel oder an deutsche Politiker denken, die sagen, wir brauchen Produktivitätsvorsprünge. Ja, nicht Produktivität. Produktivität als solche nützt ja überhaupt nichts mehr, wenn sie allgemein ist. Nur Produktivität, die man selber hat, aber die anderen nicht nützt. Nur als Differenz nützt sie. Kaum ist die Produktivität verallgemeinert, nützt sie gar nicht mehr. Ja.
Ich habe eine Frage, weil es sagen Menschen bestimmt, naja, aber da hat die Gesellschaft doch was davon, weil zum Beispiel Rechner werden immer billiger und das war auch für uns hilfreich.
Ja.
Was sagen Sie denn auch?
Hat so jeder hören können? Nein, also ich sag's. Jetzt gibt es einen interessanten Einwand. Der Einwand sagt, okay, fürs Kapital nützt es nichts. Das ist sozusagen mitgemachter Gedanke. Aber die Gesellschaft wird doch sagen, fürs Kapital nützt es vielleicht nichts, aber die Gesellschaft ist fein raus. Jetzt werden Rechner billiger oder es werden ja auch Waschmaschinen billiger und so weiter und so weiter. Die Firmen haben nichts davon, aber die Gesellschaft ist in hinsichtlich des materiellen Reichtums doch reicher geworden. Okay, erstmal lassen wir es stehen. Jawohl, so ist es. Und dann machen wir weiter. Nämlich, ab der Vorstellung, wie bei uns im Land Lohnforderungen begründet werden. In der Regel damit, dass die Arbeiterschaft sagt, sie erhebt Anspruch darauf, dass wenigstens die Inflationsrate ausgeglichen wird. Dass sie also wenigstens sich durch die allgemeine Teuerung, also die allgemeine Geldentwertung, nicht schlechter stellt im nächsten Jahr. Wir wissen, auch das wird oft nicht erreicht. In den letzten 15 Jahren ist es auf die 15 Jahre gerechnet nicht erreicht worden. Also die allgemeine Verarmung der Arbeiterschaft ist absolut und nicht bloß relativ. Aber egal. Aber jetzt das Wichtige, die Begründung mit der Inflationsrate. Da erhebt die Arbeiterschaft Anspruch gar nicht darauf, von dem zusätzlich geschaffenen Reichtum mehr abzukriegen, sondern sie erheben bloß Anspruch darauf, nicht schlechter gestellt zu werden. Was passiert jetzt mit dem verbilligten Rechner und dem verbilligten Kühlschrank? Er geht in die Inflationsrate als Bremse ein. Wenn die Rechner, wenn die Kühlschränke und noch tausend andere Sachen billiger werden, dann wirkt es bremsend auf die Inflationsrate. Und das heißt, es entsteht in diesem Maß kein Anspruch der Arbeiterschaft auf Kompensation. Andersrum ausgedrückt, fürs Kapital werden die Arbeiter dadurch billiger, dass sie für Rechner nicht mehr so viel Geld ausgeben müssen. Aber sie haben nicht mehr davon. Okay.
Das ist eine ganz alte Geschichte. Schon im 19. Jahrhundert haben Staaten für den Import billiger Lebensmittel in ihrem Land gesorgt, weil dann musste man den Arbeitern nicht mehr so viel Geld bezahlen, damit sie sich Kartoffeln und Brot kaufen konnten. Und damit konnten dann die Löhne niedriger sein, als sie es gewesen wären, wenn sie die teuren bisherigen im eigenen Land hergestellten Lebensmittel hätten kaufen müssen.
Genau. Das war die Corn Law League. In England waren das Kämpfe um freien Welthandel, wo die Industriellen scharf drauf waren, dass der Staat die Zölle auf Getreide senkt, weil dann das billige Importgetreide eben das Brot billiger gemacht hat. Also wie sich da die Schaffung des materiellen Reichtums und die Schaffung des Kapitalreichtums trennt und entgegensetzt, das wollte ich deutlich machen. Die Produktionsweise braucht es, dass die Produktivität der Arbeit immerzu gesteigert wird. Und die gesteigerte Produktivität der Arbeit macht ja tatsächlich Mühsal überflüssig oder könnte Mühsal überflüssig machen. Aber fürs Kapital, für das konkurrierende Unternehmen nützt die absolute Produktivität der Arbeit überhaupt nichts, sondern nur die relative, nur der Unterschied zum Durchschnitt der Branche oder der Unterschied zum Durchschnitt anderer Branchen. Mehr noch. Es macht sich auch geltend, dass das Kapital die Bestandteile seines Vorschusses gleichermaßen als Ursachen für das Produktionsergebnis betrachtet. Davon war vorhin die Rede. Das Kapital schießt alle seine Bestandteile vor und weil sie vorschießen, sagen sie, das ist der Weg zum Gewinn. Dann gilt alles gleich, egal ob man Arbeit kauft oder ob man Maschinerie und Rohstoffe kauft. Was ist eigentlich ökonomisch gesehen die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit in der Fabrik? Ökonomisch gesehen sieht es so aus, dass die Steigerung der Produktivkraft ja was kostet. Man muss bessere Maschinerie, man muss statt der Maschinerie der letzten Generation die Maschinerie der übernächsten Generation hinstellen. Man muss Automaten hinstellen statt bloßer Maschinen und so weiter und so weiter. Die kostet was. Also ist die Produktivitätssteigerung gar nicht die einfache Sache, so wie ich sie vorhin eingeführt habe. Mit einer besseren Maschinerie kann ein Arbeiter die Arbeit machen, die gestern zwei gemacht haben. Ja, es ist gar nicht die einfache Sache, die technische Geschichte der Produktivität, sondern Produktivitätssteigerung im Kapitalismus ist eine Rechnung. Und die Rechnung heißt, der Mehraufwand für die verbesserte Maschinerie muss klein genug sein, dass die dadurch ersparten Kosten an Lohn größer sind als der Zusatzaufwand für Maschinerie. Nur dann lohnt sich der Ersatz von lebendiger Arbeit durch Technik. Die Maschinerie muss mehr Lohn sparen, als sie selber kostet, sonst war es ein Draufzahlgeschäft. Ganz lustig, die ekelhaftesten Arbeiten werden nicht ersetzt, wenn die Maschinerie nicht billiger ist, also nicht weniger zusätzlich kostet, als sie an Arbeitskosten spart. Umgekehrt, wenn die Arbeit billig genug ist, lohnt sich im Kapitalismus die Produktivitätssteigerung nicht. Könnt ihr soweit folgen? Wenn das Ganze aber aufgeht, wenn also die neue zusätzliche Ausgabe für Maschinerie kleiner ausfällt als die Ersparnis an Arbeitskosten, dann ist die Rationalisierung rational fürs Unternehmen. Dann lohnt sich's. Dann ist aber auch was passiert. Nämlich, der Teil des Kapitalvorschusses, der Arbeit verrichtet und also neues Eigentum schafft, ist kleiner geworden in dem ganzen Vorschuss. Der Teil des Vorschusses, der bloß vergangene Arbeit repräsentiert, Maschinerie, Rohstoffe, halt etwas, was produziert ist und gebraucht wird, wird im Produktionsprozess verbraucht und erscheint im Warenpreis wieder. Der Teil also, aus dem der Zusatz kommt, ist kleiner geworden. Und der Teil, der bloß wieder erscheint, ist größer geworden. Und da ja, das schmälert die Rendite. Man kann es ja auch anders sagen, dass der Teil, der Wert schafft, dass der Teil, der das neue Ergebnis erzeugt, kleiner geworden ist. Das macht sich ja geltend in der Form, dass am Schluss, wenn die Produktivitätssteigerung verallgemeinert ist, der Marktpreis sinkt. Die notwendige Arbeit ist gesunken, die es braucht, um eine Ware herzustellen, ein bestimmtes Produkt auf den Markt zu bringen. Die notwendige Arbeit ist gesunken und wenn die sinkt, dann kann man den Kunden auch nicht mehr Geld dafür aus der Tasche ziehen, als der Konkurrent, also als der billigste Anbieter der Ware sie anbieten kann. Und das hat jetzt eine Folge. Die Rentabilität sinkt und es zwingt die Unternehmen erst recht und umso beschleunigter, um Produktivitätsvorsprünge zu konkurrieren. Dasselbe also immer schneller und immer schärfer zu machen. Arbeitskräfte überflüssig zu machen, die Beschäftigten, die man hat, intensiv zu nutzen und immerzu neue Maschinerie anzuwenden, um vor dem Durchschnitt der Branche her zu sein. Da merkt man, wo Arbeit und Reichtum in dieser Gesellschaft am Schluss landet. Die Schwelle der Beschäftigung, zu der sich Beschäftigung für Unternehmen lohnt, steigt. Die Arbeit muss dem Unternehmer immer mehr abliefern, damit es sich überhaupt lohnt, sie anzuwenden. Denn der Anteil am Kapitalvorschuss, der aus Vorschuss für Arbeit besteht, wird ja immer kleiner. Also muss der Arbeiter, der muss das kompensieren, wenn er noch beschäftigt werden soll. Er muss am Tag bloß noch Minuten für sich selber arbeiten und den ganzen Rest für die Firma, Sonst lohnt sich seine Beschäftigung nicht.
Der muss ja seine Miete bezahlen, da muss ja Arbeit in Deutschland teurer. In anderen Ländern haben die Leute Eigentum, da können sie weniger arbeiten, weil sie keine Miete zahlen brauchen.
Naja, das muss man ein bisschen... Irgendwo mussten sie das auch mal erwerben. Ne? Einfach haben tut man das auch nicht, auch in Italien nicht. Und das mit der Miete ist halt, ja, die Lebenshaltungskosten, da kann man sparen und da kann man sich einschränken, aber gewisse Posten sind auch objektiv. Also so verstehe ich den Beitrag. Ja? Gewisse Posten, die sind gar nicht zu vermeiden. Aber denk mal die andere Seite. Weil das Kapital durch die Produktivitätssteigerung einen immer kleineren Teil seines Vorschusses für Arbeit aufwendet, muss die Arbeit für den Unternehmer den Umstand, dass sie so einen kleinen Teil ausmacht vom Vorschuss, kompensieren dadurch, dass sie viel mehr, dass der einzelne Arbeiter viel mehr für die Firma abliefert. Also auch da mal sehen, der technische Fortschritt, der materiellen Fähigkeiten, materiellen Reichtum zu erzeugen, ist ungeheuer. Und er hat mit Notwendigkeit die Folge der Verarmung der Beschäftigten. Es ist nicht bloß ein Unglück, dass es passiert. Es ist nicht nur eine Koinzidenz, sondern es ist genau dieser Fortschritt, der die Schranke der Beschäftigung nach oben treibt. Nur noch superproduktive Arbeit lohnt sich zu bezahlen.
Und da, mit den Immobilienbesitzer, die sind ja genauso wie die Fabrikbesitzer. Wenn der Arbeiter jetzt Geld verdient, dann erhöht er die Miete eben und ist am Ende dafür nutznießer.
Ja, du darfst es nur nicht übertreiben, der Markt muss es hergeben. Ja? Auch Immobilienbesitzer, auch Wohnungsvermieter konkurrieren um die Kundschaft. Wenn natürlich Wohnraum knapp ist, dann können sie die Preise treiben. In Berlin sehen wir das, in Duisburg sehen wir das Gegenteil. Ja, deswegen wollte ich es ja jetzt sagen. Man muss... Die Ökonomie und das mit der Ausbeutung ist alles schlimm genug, aber man muss das nicht übertreiben. Die Geldmächtigen können nicht immer alles machen, was sie wollen. Sie müssen sich am Markt durchsetzen mit ihren Konditionen. Ich will einen Schluss draus ziehen. Das ist der letzte Gliederungspunkt, der wäre also 5. Elend und Überarbeit als Konsequenz des Fortschritts des kapitalistischen Reichtums. Denkt mal, da, du hast es ja vorhin schon reingebracht, denkt mal, wie stolz Deutschland auf seine wiedergewonnene Vollbeschäftigung ist. Oder Annäherung an dieselbe. Wie eigentlich? Durch die Etablierung eines riesigen Niedriglohnsektors. Die produktivste Arbeit im Land verbindet sich damit, dass Menschen arbeiten müssen und kaum das Lebensnotwendige in einer vollen Arbeitswoche verdienen können. Das ist ja ein anderer Ausdruck für, wie hoch die Schwelle der Beschäftigung ist. Wenn ich sage, es lohnt sich nur noch Leute für Arbeit anzustellen, wenn man ihnen keinen Lebensunterhalt mehr bezahlen muss. Ja, das ist ein anderer Ausdruck für die Höhe dieser Beschäftigungsschwelle. Lohnen tut sich's nur noch, wenn Sie einen Niedriglohn heimtragen. Dann lohnt sich's wieder. Das gibt's jetzt an viel, ja. Nach der einen Seite, die allermodernsten Fabriken wie Volkswagen und so weiter haben ihre Niedriglohnabteilung. Das ist die eine Ecke. Die andere Ecke ist, im Sinne der materiellen Produktion absolut unsinnige Geschichten sind als Geschäft wieder attraktiv geworden. Dann, wenn die Leute einfach nichts mehr verdienen. Ein Kapitalgeschäft kann man machen, wenn man praktisch keinen oder nur noch einen total läppischen Lohn bezahlen muss. Jetzt muss ich die Geschichte erzählen, ich weiß nicht, ob ich sie in Berlin schon erzählt habe, jeder kennt es. Früher hat es einen Briefträger gegeben, der hat die Briefe gebracht. Heute tragen drei Leute Briefe aus. Erst kommt der Gelbe, dann kommt ein Roter. Und damit sind ja auch dann alle wie Kasper angezogen. Und dann kommt noch einer in noch einer anderen Farbe. Wie konnte es dazu kommen? Ja, wenn der Lohn so niedrig ist, wie er heute ist, dann lohnt es sich tatsächlich für Zeitungsverlage oder für ich weiß nicht wen, zu sagen, ach, dann richten wir einen Postdienst ein und machen der gelben Post Konkurrenz. Nach der Seite der materiellen Produktivität ist es absolut antiproduktiv. Dieselbe Arbeit, die früher einer gemacht hat, machen jetzt drei. Es sind überhaupt nicht mehr Briefe geworden. Aber wenn man sie billig genug bezahlt, ein Kapitalgeschäft kann draus werden. Also das sind die Absurditäten der hochproduktiven Bundesrepublik, dass auf der anderen Seite die allerunproduktivste Tätigkeit, wenn sie nur billig genug ist, einen Kapitalgewinn abwerfen kann. Ja, ich will bloß ein paar Ergänzungen machen, damit auch jedem klar ist, ich habe nicht was Theoretisches erzählt, ich sollte ja was Theoretisches sein, aber ich habe nicht irgendwas Theoretisches erzählt, sondern über die Wirklichkeit, in der wir leben. Mal ein anderer Blick auf Europa. Gut, es ist jetzt gerade Krise, aber im Moment schaut es doch so aus, Deutschland hat Vollbeschäftigung deswegen, weil in Deutschland praktisch die ganze Arbeit für Europa gemacht wird. Ja, wenn man so billig anbieten kann, dass man alle anderen aus dem Geschäft wirft, dann kann man im eigenen Land tatsächlich das Volk beschäftigen. Der Preis dafür ist ja der Niedriglohnsektor, davon war ja schon die Rede. Aber was für Elend der kapitalistische Fortschritt erzeugt, 20 Millionen Arbeitslose in Europa, 20 Millionen Leute, die nicht mehr gebraucht werden, weil ihre Arbeit so produktiv geworden ist. Und das nicht als, naja gut, dann kann man es ja bequemer angehen lassen, dann ist ja der ewige Druck, immer arbeiten zu müssen, geringer. Sondern genau das Gegenteil. Die Not wird absolut und der Druck, arbeiten zu müssen, wird immer unerträglicher und die Leute bieten sich und müssen sich anbieten zu immer schlimmeren Konditionen.